Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einem Ketzer-Spezial. Sascha Fieg spricht über sein Buch Abseits von Himmel und Sünde. Es handelt sich um einen Mitschnitt vom Treffen der Regionalgruppe Freiburg von der Giordano-Bruno-Stiftung am 26. November 2018.
Zunächst mal fand ich sehr nett, dass du gefragt hast, hey, du hast da ein Buch geschrieben und stell uns das doch mal vor. Ist für mich auch eine neue Erfahrung im Leben, weil erstens das erste Buch ist im Leben und zum zweiten auch zum ersten Mal, dass ich darüber reden soll. Fand es auch ganz, ganz spannend. Ein Jahr und einen Monat alt. Dann, wenn man es wieder selber liest, zu merken, man ist doch wieder schon wieder ganz weit weg, lustigerweise, von seinem eigenen Text. Insofern war es für mich auch interessant von der Vorbereitung. Aber deswegen erstmal danke, überhaupt die Gelegenheit zu kriegen. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen zum Hintergrund, weil ich jetzt erst einmal da war. Ich habe leider immer das große Problem, dass ich montags anderweitig einfach eingespannt bin über meine netten Fraktionssitzungen oder sonstige Sitzungen. Und der Montag ist einfach für mich kein geeigneter Tag, wobei im Moment bei der Arbeitsbelastung, die wir im Gemeinderat noch nebenher haben, ist leider kein Abend mehr geeignet. Das ist teilweise bis Weihnachten, sind auch nur zwei freie Abende, das war's dann. Deswegen nur bin ich halt leider nicht so oft da, wie ich gerne würde. Aber als Olaf gefragt hat, magst du mal dazu vorbeikommen? Ich sage, komm Leute, das machen wir. Habe meine Fraktion heute abgesagt und gemeint, ich komme lieber hierher. Das nur vielleicht mal so ein bisschen als Vorwegbewegung, als Vorwegbemerkung. Ja, man muss ja, es ist immer eine Frage der Prioritätensetzung im Leben. Man muss immer Prioritäten setzen und das ist mir natürlich schon auch wichtig. Und wenn man selber mal irgendwann im Leben seine Gedanken zusammenfasst, ist man ja auch froh, vielleicht mal darüber auch irgendwie sprechen zu können und vor allem auch mit Menschen zusammenzusitzen, die gleichen Gedanken weitestgehend teilen. Davon gehe ich mal fest aus. Und wenn vielleicht gerade noch mal so vorweg erstmal sagen, wie kommt es dazu, dass hier einer sitzt, der irgendwie ein Buch vorstellen will, weil man das jetzt bei mir eigentlich gar nicht mit mir in Verbindung bringen würde erstmal. Ich habe ursprünglich mal was völlig anderes gemacht, habe Chemie studiert, habe da auch mal ein Examen gemacht, habe aber gleichzeitig auch gemerkt, noch während ich im Chemiestudium war, dass irgendwas in mir ist, irgendein anderes Gen, noch irgendein Literaturgen. Deswegen habe ich noch Germanistik obendrauf studiert, habe also im Abschluss in beiden gemacht. Also da war das dann schon durchaus angelegt, habe aber danach noch in der Uni-Phase gleich gesagt, ich will komme danach in den elterlichen Betrieb, in den Fahrschulbetrieb, diese schwarz-gelben Autos, die da immer rumfahren auf den Straßen. Das war aber auch meine eigene Entscheidung, hat also auch nicht viel mit Buchschreiben und nicht mit Religion oder so zu tun. Habe nebenher noch 20 Jahre eben in der Partei noch nebenher gelebt. Bin einmal 2009 beinahe Bundestagsabgeordneter geworden. Da kam um 2.30 Uhr der Anruf aus Berlin. Für dich hat es doch ganz knapp nicht gereicht. Und die nächsten 4 Jahre wollten dann alle auch in der Fraktion anwesend bleiben. Insofern blieb mir Berlin sozusagen erspart. Aber eine Sache, die ich immer gern gemacht habe, parallel war ich aber damals schon 2009 bis 2013 hier im Freiburger Gemeinderat. Bin jetzt ja im Juli wieder nachgerückt, nachdem 2 ausgeschieden sind. Um es mit heiligen Worten zu sagen, Segen und Fluch zugleich ist. Auf der einen Seite ein interessanter Job, auf der anderen Seite ist damit jegliche Form von Privatleben abgelegt, wobei ich immer noch versuche, ein bisschen Zeit zu finden, zumindest für die Familie, zumal ich gerade vor 3 Monaten für einen Vater geworden bin, erstmalig mit einem Sohn, und der hat auch natürlich Priorität und macht uns alle gerade sehr glücklich. Aber wie es zum Schreiben kommt, hatte durchaus auch ein bisschen was damit zu tun. Irgendwie habe ich gemerkt, ich bin aus einer Schreiberfamilie. Oma war auch Deutschlehrerin, hat auch geschrieben. Mein Vater, Leiter der Badischen Zeitung hier, der Lokalteil, über Jahrzehnte hinweg. Meine Tante war Autorin und wahrscheinlich ist es irgendwie familiär bedingt, keine Ahnung. Und das Religionsthema war bei mir auch schon angelegt, so, keine Ahnung, seitdem ich 12 war, hat mich das Thema immer berührt, beschäftigt. Deswegen waren das vielleicht sozusagen Dinge, die ineinander übergegangen sind. Ich habe deswegen, wie alle hier am Tisch, mich sicherlich intensiv beschäftigt mit all den Autoren, über die wir gerne sprechen. Dawkins, Hitchens, Schmidt-Salomon, Bugle, Onfray, Deschner und wie sie alle heißen. Da steht irgendwie so das Bücherregal voll, habe ich immer genossen und wahrscheinlich war irgendwas in meinem Kopf, was gesagt hat, das muss irgendwie so ein bisschen kondensieren, das muss, da muss man so seinen eigenen Weg nochmal gehen. Und das war wahrscheinlich der Einstieg, selber sich sozusagen auszudrücken. Mir war immer wichtig, so ein bisschen auch eine Reduktion auf eine Quintessenz zu kriegen an manchen Stellen, weil doch die Werke von all den genannten immer recht umfangreich sind. Mir schwebt immer vor, so ein bisschen kompakt deutlich zu machen, was uns eigentlich bewegt und vielleicht auch für ein ganz anderes Zielpublikum, also nicht so sehr für die rein wissenschaftlich ausgelegte Seite. Also ich glaube, viele Menschen tun sich schwer, wenn man sagt, ich habe jetzt hier den vielbändigen Deschner oder irgend sowas mit 3000 Quellen und Verweisen. Das ist ja nicht immer eine ganz leichte Lektüre. Und das war sicherlich auch bis zum gewissen Grad Antrieb, sowas zu machen. Wobei, wenn ich schreibe, ist das auch für mich keine bewusste Angelegenheit, dass ich irgendwie das Ziel verfolge, sondern das Ganze entstand schlicht und ergreifend in Italien im Urlaub. Auf dem Campingplatz habe ich irgendwas ganz anderes gelesen, irgendeinen Dialog. Und plötzlich habe ich mich hingesetzt, habe dieses Gerät, so wie es ist, geschnappt und habe losgeschrieben. Und dann waren die ersten 3, 4 Kapitel fertig. Und im Oktober war das irgendwie durch, die ganze Geschichte. Also nicht so, wie man das normalerweise handwerklich erwartet, sondern das ist Schreiben ist bei mir immer was, was unbewusst aus mir rauskommt. Gleichwohl macht man sich Gedanken über die Zielgruppe. Jetzt haben wir natürlich hier die alten Hasen des evolutionären Humanismus sozusagen, die sich bestens auskennen. Für die behaupte ich mal, habe ich jetzt auch keine die neue Botschaft oder so, sondern es ist eben bewusst ein Kondensat. Wobei es sicherlich vielleicht einen oder anderen Aspekt gibt, den man neu einbringen kann. Aber ich wünsche mir eigentlich eher noch Menschen auch mal anzusprechen, die so ein bisschen an der Grenze sind. Wir erleben in der Gesellschaft eigentlich doch einen interessanten Wandel. Viele hadern mit dem ganzen Thema Religion, institutionalisierte Religion, Glauben und sind eigentlich heutzutage empfänglich dafür. Und das war so eigentlich so die Vorstellung, die Hoffnung zu haben, Menschen anzusprechen, die mal gewillt sind, über das ganze Thema Ursache und Wirkung von Religionen nochmal neu nachzudenken, weil in der Gesellschaft doch viele, und das wird so mich heute auch nochmal beschäftigen, viele Frames gesetzt sind, viele Meme sind so fest in den Köpfen verankert, dass sich wenige eigentlich mal bewusst nochmal hinterfragen, was hat's alles mit dem auf sich. Und das war so ein bisschen die Menschen, die ich ansprechen wollte, gattungsmäßig eben ganz bewusst nicht so sehr Sachbuch oder wissenschaftlicher Anspruch. Da hätte mir auch die Zeit in dem Fall gar nicht gereicht. Das sollte jetzt auch kein Riesenroman werden, wo man dann Tage mit verbringen muss, sondern es sollte eigentlich bewusst ein bisschen die Schnittstelle Sachbuch, Belletristik sein. Als Vorbild so ein bisschen die antike Dialogform. Ich hatte gehofft, so ein bisschen eine etwas leichtere Sprache zu wählen, etwas flüssiger zu sein, dass man es quasi in einer Art Narrativ hat, nicht zu hochtrabend, ein Einstieg für alle. Viele, die es gelesen haben, haben dann gesagt, na, das wäre mir nicht ganz so gut genug. So ganz, ganz leicht war es nicht, aber viele werden das Buch Leibniz war kein Butterkeks kennen. Das ist, da gibt es sicherlich so gewisse Anklänge dran. Wenngleich auch das, was Salomon da geschrieben hatte, jetzt mit seiner Tochter ein persönlicher Dialog war. Bei mir ist es halt das Ganze ein bisschen überführt worden in die fiktionale Welt. Und dann wäre ich auch so ein bisschen beim Plot, wo ist das Ganze eingebunden? Also wir haben einen Dialog zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Studenten eingebunden, in eigentlich das aktuelle Zeitgeschehen, das, was wir auf dem Planeten derzeit erleben, eine Phase, wo wir Terroranschläge erleben, die wir in Europa auf der einen Seite fürchten, wo wir aber auch auf der anderen Seite sehen, dass es Länder gibt wie Afghanistan, Irak oder so, wo Terroranschläge zur Tagesordnung gehören. Ich war so gedanklich ein bisschen zwischendrin in eigentlich einer Phase, wo das bei uns auch anfängt, Normalität zu werden. Das Ganze setzt dann auch ein nach einem frischen Terroranschlag, der gerade geschehen ist, einen Tag zuvor, in einer europäischen Großstadt. Ich bin verzichte bewusst auf zu intensive Ausschmückung, weil ich auf die Gedanken dann eingehen wollte von den beiden. Wir erleben auch nur, dass die beiden Protagonisten, Sophia und Taleb, diese beiden Studenten eben miteinander sprechen. Beides, sie Philosophiestudentin, er Medizinstudent afghanischer Abstammung. Bei dem es auch immer wieder darum geht, dass er halt einfach aufgrund der aktuellen Situation, in der wir sind, Subjekt des Argwohns ist, bei dem man sich doch immer, wenn er sozusagen durch die Straßen läuft, er immer sich Gedanken machen muss, wie die Leute ihn anschauen, gerade natürlich in dem Umfeld. Sollte also so ganz bewusst ein bisschen in dieses Zeitgeschehen reinlaufen, weil mir das durchaus auch Sorge macht, was wir da momentan erleben da draußen, dass wir nämlich eben weiter von uns entfernt sind, uns noch frei zu bewegen. Und wenn ich das ganze Buch umreiße, geht es im Endeffekt so um 3, 4 Hauptpunkte. Einmal wird nochmal aufgegriffen und unterhalten sich die beiden dann sehr intensiv nochmal um die Frage, wo kommen all die Götter her? Was hat es eigentlich damit auf sich? Wie entsteht eigentlich dieses Konstrukt in unserem Gehirn? Dann, was wir das letzte Mal, als ich hier war, auch hatten, wieso werden wir sie nicht wieder so einfach los? Oder wie werden wir das ganze System überhaupt los? Und wie haben es auch die Institutionen, also die Religion, die institutionalisierten Religionsformen geschafft, auch evolutionäre Schwächen des Menschen auszunutzen. Das ist für mich immer so ein bisschen ein Aspekt, dass ich glaube, wir müssen immer wissen im Hintergrund, was passiert da eigentlich in uns, mit uns, um eine Vorstellung zu haben, wie wir das dann vielleicht auch abschütteln können und woanders hingehen. Schluss soll das Ganze natürlich auch mit ein bisschen mit einem Ausweg aufzeigen. Das ist so der große Bogen. Und dann sind wir eigentlich in dem Gespräch selber. Es geht, sie fangen am Anfang an aufzugreifen. Erst nochmal die Frage, wie Gott in die Welt kommt. Da liegt so ein bisschen dieses Feuerbachsche Diktum zugrunde. Der Mensch hat Gott nach seinem Ebenbild geschaffen. Ein Gedanke, der für mich immer sehr, sehr tragend und sehr bestechend war. Und Sophia fängt mit dem Bild an zu sprechen, dass wir in der Kindheit ja durchaus psychologisch betrachtet mit unsichtbaren Freunden agieren. Viele kennen das vielleicht noch aus der eigenen Kindheit. Wer hatte mal unsichtbare Freunde? Hat irgendjemand gehabt? Ja, okay. Also das ist ja erstmal ein ganz, ganz normales Phänomen. Der menschliche Geist ist darauf angelegt, durchaus Gefährten gerade in der Kindheit zu erschaffen. Das fand ich ein interessantes Bild, wo wir völlig real eine Figur erschaffen, mit der wir uns unterhalten können, die wir als was Normales betrachten. Und das ist quasi die Wegebene, um zu sagen, wir können natürlich auch irgendwie Götter auf diese Art und Weise erschaffen. Das wird zu einem späteren Altersabschnitt natürlich als ein bisschen eine andere Grundlage, wenn dann der Mensch in seinem Erwachsenwerden sich anfängt, Fragen über ganz die Grundlagen der Welt zu stellen. Dann liegt es natürlich auch nahe, wieder sozusagen Figuren für sich zu erschaffen, die er selber eben erfindet. Und Taleb kommt dann so ein bisschen auf den Gedanken zu sagen, eigentlich müssten wir so viele Götter haben, wie es Menschen gibt. Das ist eigentlich auch wieder naheliegend. Theoretisch bräuchten wir 7, 8 Milliarden, wie viel haben wir gerade? 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen. So viele Gottesbilder würden sich demnach theoretisch kreieren können. Und dann ging es so ein bisschen um die Frage, wie wird eigentlich aus dieser Fiktion, aus dem, was in unserem Kopf entsteht, wie wird Realität daraus? Das finde ich immer ein ganz, ganz spannenden Umstand, weil Menschen erleben ja die Gottesvorstellung als was völlig Reales. Und für mich auch vielleicht aus der Linguistik sind da immer so ein bisschen dieser Schlüssel, die Sprache, auch die Macht der Sprache, was sie mit uns machen kann, wie wir Konzepte entwickeln können, die völlig real sind, haben wir in vielen Bereichen des Lebens. Denken wir mal an einen Staat. Anderes Themenfeld für mir. Staat ist für uns ein handelndes Subjekt. Jeder spricht völlig selbstverständlich davon, dass ein Staat in die Tasche greift, dass ein Staat irgendjemand beschützen muss, dass ein Staat was tun muss. Das ist ein handelndes Subjekt für uns, völlig reale Figur, obwohl es natürlich nicht existent ist. Und wir sind, Sprache ist ein so mächtiges Instrument in unserem Kopf, dass wir mal eben aus aus Fiktion Realität werden lassen können, auch in aktuellen Fragen. Wir reden selbstverständlich von Flüchtlingswellen und so, alles dieses Framing, wo Bedrohungen über Sprache geschaffen werden, die vielleicht gar nicht existieren. Man muss nur das Bild dazu bauen. Und so stellen wir uns ja auch immer diese Entstehung eines Gottes vor. Es ist auf der einen Seite eine Fantasie des Menschen, die dann aber durch den permanenten Abgleich auch zwischen Menschen, durch Kommunikation, das wesentliche Mittel der Menschheit, dann zu vorgefertigten Konzepten geworden ist. Also wir haben auf der einen Seite diesen unsichtbaren Freund, den hat auch am Anfang irgendwie jeder selber konstruiert. Und wenn dann aber der adolescente Mensch eben fragt nach dem Warum der Dinge, dann bekommt er eigentlich ein zuvor entwickeltes, fertiges Konzept vorgesetzt. Zu einem Punkt, wo er den gar nicht mehr vernünftig hinterfragen kann. Und dieses nicht mehr hinterfragbare Mem, was ja auch sicherlich allen bekannt ist, finde ich, fand ich an der Stelle eigentlich ganz spannend. Und es gehen die beiden so sozusagen ein bisschen durch, diese ganze Vorstellungswelt. Auch die Frage, dass man eben dieses vorgefertigte Konzept akzeptiert in der Gesellschaft, andere nicht. Wenn ich, die machen so ein ähnliches Beispiel, ich habe es nochmal so anders aufgegriffen. Wenn wir jetzt heute, wenn einer von euch heute vor das Münster geht und sagt, du gehst jetzt zu irgendeinem und erzählst eine Geschichte, gestern bei einem Autounfall gehabt, und jetzt erzählst du den Menschen, aber glücklicherweise hatte ich dieses unsichtbare Einhorn in meinem Schuh, ist ja immer so ein beliebtes Bild, dieses unsichtbare Einhorn in meinem Schuh, ich bin so dankbar, dass ich das hatte, das hat im letzten Moment eingegriffen, hat meinen Fuß gelenkt vom Gas auf die Bremse und ich konnte den Unfall noch verhindern, dann würden alle Menschen da draußen erstmal sagen, der Mann ist völlig gaga. Gehst du aber durch das Münster, durch das Tor durch, erzählst die gleiche Geschichte mit einem Gott und sagst, gestern habe ich eine Erfahrung gemacht, im letzten Moment hat Gott mir meinen Schutzengel geschickt und ich war sicher, da war noch so ein gelber Schein vorher und ich bin auf die Bremse gekommen, habe den Unfall verhindern können, dann sagen alle, wow, spirituelle Erfahrung. Also kann man sich, glaube ich, lebhaft so vorstellen, dass wir die...
Da war sicher ein Fahrlehrer. Ganz alles erklären, weil die
genau.
Funktioniert nach ordnungsgemäßen Regeln. Da geht es mit rechten Dingen. Ja, ja. Ein Fahrlehrer, der bremst.
Genau, der würde das tun. Ja, alles gut. Und das vielleicht eben als Bild auch zu sagen, ein vorgefertigtes Konzept, wo Menschen auch über sprachliche Gewänder das in uns reinpflanzen. Das nehmen wir als normal an, aber wenn wir ein analoges Bild kreieren würden, würde man sagen, wir sind nicht ganz knusper, um das mal so etwas salopp zu formulieren. Und das ist so ein bisschen die Grundlage. Nächste Kapitel heißt dann auch, Gott ist auch nur ein Mensch, wo nochmal rekurriert wird auf die Frage, dass halt auch natürlich dieses Konzept immer nur im Rahmen der menschlichen Fantasie agieren kann, weil sich ja halt immer die Menschheit immer die Frage dreht, warum kann eine göttliche Figur was gut, in Anführungszeichen Gutes oder Böses tun? Aber er widerspiegelt natürlich nur das, was unser Geist reproduzieren kann, widerspiegelt menschlichen Verhaltens, ob Liebe, Grausamkeit, Schutz, Rache, was auch immer. Und die Gottesbilder sind ja auch gesellschaftlich bedingt. Auch das ist nochmal thematisiert, dass ich sage, je nach Gesellschaft können Gottesbilder auch wandeln. Wir haben den Weg aufgezeigt von der Fiktion zur Realität, aber wir können sie auch jederzeit wieder von der Realität in die Fiktion zurückverbannen. Ägyptische Götter, mythologische Götter, keltische Götter, was auch immer, würde heute auch kein Gläubiger als real annehmen. Da würde man sagen, das ist Mythologie, aber den eigenen Gott, nee, der ist echt. Das finde ich auch immer eine etwas skurrile Vorstellung, diese Austauschbarkeit. Und von diesem Grundgedanken, wo kommt das eigentlich alles her? Also nochmal diese klare Botschaft, eine Gottfigur ist immer etwas, das der menschlichen Fantasie entspringt und natürlich kein extern existierendes Wesen. Gehen die beiden dann so ein bisschen weiter über den Geburtshelfer der Religion, die Angst beispielsweise. Auch das ist natürlich hier im Raum nichts Neues, wenn man sich fragt, warum sind Religionen entstanden, warum hat sie es institutionalisiert. Da sagt dann Sophia an der einen Stelle, es ist die Fähigkeit Einzelner, sich die Angst der vielen nutzbar zu machen, zu sagen, Menschen, die in einem Existenzkampf sind, in einem permanenten, die natürlich noch mal Jahrhunderte zurück ganz anders mit der Natur kämpfen mussten, die natürlich nicht das Wissen hatten. Die waren natürlich viel empfänglicher dafür, dass auch Menschen sie lenken konnten. Es gab natürlich immer eine Kaste an Menschen, die etwas über mehr Ressourcen verfügten, über mehr Möglichkeiten verfügten, auch geistiger Natur, und sich quasi diese Angst des Menschen auch haben nutzbar machen können. Und dann sind wir so beim nächsten Frame, das ist der Begriff der Ehrfurcht. Auch so ein Wort, wo ich immer wieder drüber gestolpert bin, dass man diese ganzen Prozesse immer so dualistisch sehen kann. Ehrfurcht, Verehren und Furcht gehören immer, sind immer engstens miteinander verknüpft. Die bilden quasi eine Einheit, Liebe und Demut, Gehorsam und Bewunderung. Alles ist eng beieinander. Da spielen natürlich dann auch die patriarchalen Eigenschaften von Gesellschaften mit rein, zwischen, jetzt bewusst mal Vater und Kind gesagt, zwischen dem auf der einen Seite Strafenden, aber auch Liebenden. Das hat man natürlich auch dahin rübergezogen in andere abstrakte Ebene quasi. Und worüber die beiden dann auch nochmal stolpern, sind so das Thema dazugehörige Sakralbauten, die sehr viel mit Ehrfurcht, mit dem Begriff zu tun haben. Ein Umstand, der mich auch immer in der aktuellen Gesellschaft bewegt. Wenn Menschen, die längst nichts mehr mit Glauben oder Kirche oder so zu tun haben, die dackeln als Touristen immer in Kirchen. Und wenn schauen sie das an, sind immer ergriffen und freuen sich immer und sagen, Mensch, also du, ich weiß, du hast ja nicht so mit den Kirchen, aber das ist doch eine wunderschöne Architektur. Ich habe das sicherlich auch immer wieder, gerade vor 2 Jahren war ich dann in Paris, das taucht ja auch mal so ein bisschen auf in deren Gespräch, wenn man dann so durch Notre Dame und Sacré-Cœur und so weiter geht. Ich habe da immer ein Gefühl der Beklommenheit, weil ich das immer als was genau das empfinde, was eigentlich ausgedrückt wird. Der Mensch soll erniedrigt werden über die schiere Größe. Aber wir empfinden es zugleich als verehrungswürdig. Streiten sich die beiden auch ganz schön. Da habe ich vorhin noch mal eine Stelle gehabt. Da sagt dann Sophia, wo sie durch diese Kirchen geht, es war mir, als ob man sie ohne ihr Wissen, also die Menschen, die sie gebaut haben, es war mir, als ob man sie ohne ihr Wissen gezwungen hätte, ihr eigenes Schafott zu bauen. Ein Schafott, um den freien Geist des Menschen hinzurichten. Also sie war da doch sehr, sehr kritisch, was sozusagen das Bauen von diesen großen Sakralbauten anbelangt. Und die spinnt sie dann noch weiter, dass aber auch Paläste natürlich die gleiche Funktion haben. Immer mit dem Sinn, was dann Taleb sagt, sie warnen, sind stets an Demonstrationen der Macht, um den Besucher einzuschüchtern, ja zu erniedrigen, um nochmal auch da dahinter zu schauen. Mich nervt es, dass Menschen einfach sozusagen das alles so als was Schönes nur hinnehmen. Das muss man, glaube ich, auch nochmal an der Stelle bringen. Und von dort aus gehen die beiden weiter zu weiteren zwei Frames. Ich bleibe jetzt immer bei den Deutungsrahmen, die für mich gedanklich konstituierend waren, die wir auch viel zu wenig hinterfragen. Das ist einmal die Sünde. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Titel, Abseits von Himmel und Sünde. Dieser Begriff der Sünde hat mich immer sehr stark umgetrieben, erregt, weil es ein erster Begriff ist, Menschen bewusst in dem System zu halten. Weil nach dem, was wir bisher gesagt haben, da kommt noch jeder Mensch relativ raus. Man musste ja auch irgendwie ein System entwickeln, wie man die Menschen hat binden können. Sophia schreibt dann davon, die Sünde ist eine unsichtbare Harpune, die ins Fleisch der Menschen von den Priestern geschossen wurde, um sie quasi in das System zu halten. Wann immer sie loskommen, ist dieser Begriff, dieser Gedanke dahinter etwas, was sie zurückhält. Wenn man den Begriff anschaut, ist er extrem vielschichtig. Sünde wird sehr oft ganz abstrakt verwendet, irgendwie ein sich ablösen von Gott, ein sich abwenden von der Göttlichkeit, Verfehlungen, Regelbrüche, mal mehr abstrakt, mal konkret. Aber es ist immer maximal negativ konnotiert. Menschen wollen nie, die Menschheit wollte nie sündig in dem Sinn sein. Der Sünde war immer der Ausgestoßene, der nicht zur Gesellschaft dazugehörte, der außerhalb der Gruppe stand. Also musste man den Menschen nur sozusagen sündig genug machen. Und da ist dann auch der Hintergrund zu finden, warum Agnostiker und Atheisten die größte Sünde überhaupt von allem war. Man kann alle anderen Sünden, die man so hat, Mord und Vergewaltigung und Diebstahl und Lügen und tritralala, alles Grausame, was man sich vorstellen kann, war nicht so schlimm wie Agnostik oder Atheismus, weil diese Menschen haben sich außerhalb des Systems gestellt. Die waren nicht mehr handelbar, die konnte keiner mehr zurückholen und die waren sozusagen systemzersetzend. Und das erleben wir ja bis heute in allen Bereichen der Gesellschaft, dass man mit allem irgendwie klarkommt. Aber der Atheist ist der Hauptfeind, gerade weil er sich eben von der Sünde nicht mehr angesprochen fühlt. Weil es ja auch ein Konzept war, da sind wir wieder bei den evolutionären Dingen, dass man eigentlich die evolutionären Grundlagen des Menschen gegen ihn gerichtet hat. Also wir haben ja einige Charaktereigenschaften, die wir jetzt auch nicht als positiv sehen, aber die erstmal dazugehören. Maßlosigkeit, Gier, Neid, Eifersucht, sind alles Eigenschaften, die irgendwo ihren Platz in der Evolution haben, auch zu Recht haben, auch wenn wir sie jetzt sozusagen im täglichen Leben versuchen wegzukriegen. Aber das alles wurde ja gewendet gegen den Menschen, um zu sagen, du bist per se schlecht, du bist ein per se unvollständiges, böses Wesen. Und damit hat man es ja geschafft, den Menschen eigentlich in die Selbstverachtung zu treiben, die Selbstablehnung hervorzurufen. Und diese Selbstverachtung ist dann quasi auch Grundpfeiler für dieses ganze Bestrafungssystem gewesen, wo man sich ja viel darüber unterhält, Sinnflut etc., Hiob, die ganzen Geschichten, die man so kennt, die man auch nie hinterfragt hat, weil man immer gesagt hat, der Mensch ist halt Sünder, der ist an sich böse, schlecht und deswegen ist ja die Bestrafung auch gut. Das finde ich übrigens auch interessant, auch in unseren Kreisen, wenn man dann irgendwie... Wenn es dann heißt, Jesus, der für die Sünden der Menschen gestorben ist, dahinter fragt jeder gleich Jesus und sagt, ja, Jesus hat ja, wird es noch nicht gegeben haben, aber keiner fragt wirklich nach dem Begriff der Sünde. Das wird man sich viel mehr eigentlich attackieren würde, zu sagen, schon dieses Bedeutungsschema kann und darf nicht funktionieren. Und so kommt dann auch die Botschaft von Sophia, wenn sie sagt, stößt man die Sünde von ihrem Sockel, so gerät das ganze Fundament der Religion ins Wanken. Weil es eben einer der sprachlich mächtigen Werkzeuge war, die man genutzt hat, das auch in den verschiedenen Religionen, nicht nur jetzt in der christlichen. Und deswegen ist es so ein Aspekt, dieses Abseits von Himmel und Sünde zu stehen, zu sagen, wir müssen es schaffen, aus diesen Deutungsrahmen auszubrechen, bewusst das Wort auch abseits und nicht jenseits. Diesseits und jenseits hat immer eine Verbindung. Ich wollte ganz bewusst sagen, weg, ganz, ganz weg von dem ganzen System, sonst kommen wir aus der Nummer nicht raus. Und von diesem ersten Begriff der Sünde kommt dann der zweite, hat mich auch immer beschäftigt, der Begriff der Hölle. Hier jetzt im Buch Himmel, aber das ist, hängt damit zusammen, dass sie dichotom zu verstehen sind. Sozusagen als zweites Konzept zur Unterwerfung, oder Sophia schreibt, das perfideste, was je von Menschen erdacht worden ist, das System der Hölle. Auch fand ich persönlich immer ganz spannend, dass man einen Weg gefunden hat in der Religion sozusagen, die Grausamkeit des Lebens, den Schmerz, den man so erfährt, in Unendlichkeit zu transferieren, in unendliches Leid und den Menschen, dass man den Menschen quasi nicht mehr vergönnt hat, an irgendeiner Stelle auch mal einen Schluss des Leids zu bekommen, sondern zu sagen, es wird in die Unendlichkeit transferiert, transzendiert, alles, was der Mensch so erleben kann und dass man auch bei Regelverstößen, die man jetzt innerhalb des jeweiligen Religionssystems macht, immer von, Zitat von der Kanzlerin herab, mit dem Eintritt in die Hölle drohen konnte und solange mit einem endlosen Leid konfrontiert wurde, das fernab jeglicher Vorstellung lag, da spurte dann im Zweifel auch der widerspenstigste Freigeist. Man hat so in der Entwicklung der Religion gemerkt, dass auch diese Konzepte immer ja brutaler wurden. Auch im Vergleich zur griechischen Mythologie war die Hölle ja, man hat irgendwie so ein Instrument gebraucht, die Bestrafung immer noch grausamer werden zu lassen. Und insofern war für mich das auch immer, war Hölle eigentlich immer ein konstituierendes Element der Religion. Sie ist eigentlich, sie basiert bis zum gewissen Grad darauf. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, wenn so die aktuellen christlichen Kirchen versuchen, sich so ein bisschen von dem Konzept der Hölle zu entfernen. Das geht gar nicht, weil sie es einfach brauchen. Pastor Francisco hat es wenigstens erkannt. Der weiß, warum man das Konzept braucht und warum man wieder daran festhält, das auch bewusst sagt, weil es ohne meines Erachtens gar nicht geht. Und Im Endeffekt könnte man etwas salopp formulieren und etwas sarkastisch formulieren. Die Bibel hätte anders geschrieben gehört. Am Anfang, die ersten Sätze, der sollte lauten, am Anfang schuf Gott Hölle und Erde, weil das sozusagen der erste Schritt war, um die Menschen dorthin zu bringen, wo er sie brauchte. Der erste, zweite Schritt eigentlich ist dann diese Himmelskonstruktion als zweite Seite der Medaille, weil natürlich der Mensch immer nach Abwesenheit von Leid strebt. Das ist immer so die eine, das epikureische Leitmotiv, Abwesenheit von Leid, aber die bedingt natürlich auch die Sehnsucht nach etwas, was Menschen eben wollen, Wohlbefinden, Glück, Gesundheit, Frieden, was auch immer. Und natürlich musste das religiöse System denen auch eine Möglichkeit bieten, dorthin zu gelangen. Und dann lag es natürlich nahe, wer gehorcht und den Regeln folgt, der wird belohnt, wer dagegen verstößt, der landet halt in der anderen Geschichte. Und diese, schreibt Sophia, diese Handlungsalternativen wurden ihm dann zynischerweise sogar noch als seine persönliche Freiheit verkauft. Auch das ja in der Diskussion um Religion immer ganz spannend, dass man gerade zur protestantischen Seite immer größten Wert darauf legt, dass sie auf die persönliche Freiheit des Menschen so viel Wert legt. Es ist, wenn man im Kerker ist und dann sagt, du kannst zwischen Zelle 1 und Zelle 2 wählen, aber das glauben Menschen als persönliche Handlungsfreiheit. Das sollte dann nochmal aufgegriffen werden. Und das Sahnehäubchen in dem ganzen System sind ja dann so ein bisschen die Vorstellung von Sühne und Buße. Auch das ist ja alles geschickt eingefädelt, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt den Menschen schon zur perfekten Schlechtigkeit bringe und ihm sage, du bist ein durch und durch verderbtes Wesen, und für dich gibt's eigentlich die Hölle, dann muss ich mir auch noch irgendwie die Möglichkeit geben, wieder rauszugehen, weil sonst würde man ihn nicht halten können. Also gebe ich ihm verschiedene Arten von Sünden und Buße, also ein Ticket, da rauszukommen. Und dass natürlich der Klerus praktischerweise der Ticketverkäufer ist und die Kosten bestimmt, haben wir auch schon alle oft genug drüber nachgedacht oder gesehen. Das sollte da auch nochmal so ein bisschen als Zusammenhang eigentlich dargestellt werden. Gleichwohl könnte man immer noch sagen, da muss doch der Mensch immer noch rauskommen aus der ganzen Nummer. Aber jetzt gehen Sie so ein bisschen von den normalen Gedanken weg. Jetzt haben wir noch, ich habe es jetzt mal beschrieben, das Problem der Restwahrscheinlichkeit. Warum Menschen es trotzdem nicht schaffen, das System zu überwinden, selbst wenn sie über all das nachdenken. Und Sophia konnte das hier quasi, weil Taleb das anzweifelt und sagt, das kann doch alles nicht sein, wir müssen hier rauskommen. Und dann kontert sie quasi mit den Grenzen der Rationalität, weil der Mensch natürlich auch an sich kein rationales Wesen ist. Und hat immer so diese Fragestellung vor Augen. Und was, wenn doch? Eine Frage, die sich jeder von uns an verschiedenen Stellen irgendwie fragt. Wir Menschen, wir lieben Restwahrscheinlichkeiten. Wir steigen jederzeit in ein Taxi ein, ohne Angst zu haben, aber zittern, wenn wir ins Flugzeug gehen. Also nicht alle, aber da schaust du gerade so mit großen Augen. Aber es wirkt so danach. Der Hintergrund ist... Achso, okay.
Aber nur wegen dem
CO2-Netz. Okay, das ist eine andere Größenordnung, aber weißt du, worauf ich raus will? Die Menschen haben panische Angst manchmal vor Restwahrscheinlichkeiten. Da, wo es uns jederzeit erwischen können. Wir haben so viele Todesgefahren da draußen, aber im Flugzeug fangen wir an zu zittern und denken, boah, hoffentlich stürzt die Maschine nicht ab, weil es so irgendwie unwahrscheinlich ist. Wir haben das auch, wir kaufen vielleicht keine Aktien, aber wir spielen Lotto. Jeder weiß, es ist völlig bescheuert, Lotto zu spielen, aber es ist immer so diese Restwahrscheinlichkeit, was wäre, wenn doch, wenn ich doch der eine bin, da hätten wir es natürlich dann sozusagen gerne. Oder auch wir fassen jeden Haltegriff in der Straßenbahn an, aber wir haben Angst vor Ebola. Also das ist, das zieht sich durch überall in uns durch, dass wir ganz gebannt auf Restwahrscheinlichkeiten achten. Und auch das ist natürlich was dieses religiöse Feld auch die Diskussionen durchzieht mit Menschen, dass man sagt, naja, also ich halte das ja auch alles für völlig unwahrscheinlich, aber was wäre es, wenn es doch so wäre, wenn es jetzt doch alle irren und das, was wir jetzt alles erzählen, und warum wir sicher sind, dass es alles nicht gibt, was wäre, wenn es doch die Hölle gibt? Da erinnern die beiden dann nochmal an die Diskussion rund um die Pascalsche Wette. Ich denke, die wird auch den meisten geläufig sein, also warum es sozusagen statistisch wertvoller sein kann, doch zu glauben auch wenn Pascal natürlich dann hart attackiert worden ist, aber das ist ja auch ein großer Komplex, soll alles nur so ein bisschen angerissen werden, eben speziell ja auch für Menschen, die sich noch nicht mit der Thematik wirklich beschäftigt haben. Aber es ist so ein bisschen der Hintergrund zu sagen, warum ist es auch für Zweifelnde schwierig, noch sich zu entfernen, weil auch dieser Gedanke, dieses was wäre, wenn es doch eine Hölle und all das gibt, ob es nicht vielleicht doch besser ist, sich daran zu halten, weil es kann ja nicht schaden. Das ist ja bei vielen auch so der Hintergrund. Und dann binden wir das Ganze ab und gehen nochmal also von der Stelle, von diesem ganzen Wahrscheinlichkeitsthema, gehen die beiden dann nochmal in die Einbindung in evolutionäre Prozesse. Es wird nochmal im Gespräch so ein bisschen dargestellt, warum das auch alles evolutionär in uns als Menschen bedingt ist, diese Entstehung religiöser Systeme, warum in einer Gesellschaft, wo es um den Kampf um Ressourcen geht, um Nahrung, Reichtum, Wohlergehen, Sozialbindung, Gesundheit, Macht, das sind ja alles knappe Ressourcen, um die der Mensch ständig kämpfen musste. Und wo es ja auch sinnvoll ist, dass sich immer Gruppen gebildet haben. Die Kollektivbildung ist ja an sich, auch das ist hier im Raum hinreichend bekannt, dass die Bindung von Kollektiven ja auch den Menschen zum Vorteil gereicht. Das bietet immer wieder Stabilität, Vertrauen, Verlässlichkeit, Support, viele Dinge, die uns, die auch Gesellschaften vorangebracht haben. Auch dieses übliche Einbetten in gut-böse Schemata, auch das ist ein Gedanke, der mich immer sehr bewegt hat, vor allem mit dem Hintergrund eines der besten Bücher von Schmidt-Salomon, das Jenseits von Gut und Böse, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, warum Menschen diese gut-böse Schemata brauchen, warum sie aber auch gar nicht funktionieren. Wir haben immer das Evolutionsbeispiel vom Säbelzahntiger, dass der Mensch halt eben immer gut beraten war, wenn er auf den Säbelzahntiger trifft, zu sagen, der ist böse, ich bin gut und ich kümmere mich darum, dass ich jetzt hier das Ganze sehr schnell einkategorisiert bekomme, entweder die Fliege mache oder angreife. Wobei man auch da immer gleich wieder sagen kann, natürlich ist der Säbelzahntiger nicht böse und nicht böse an sich. Das ist das Hauptproblem aller gut-böse Schemata, dass sie immer sozusagen von der eigenen Warte ausgehen, aber nicht sehen, dass die gegenüberliegende Seite wahrscheinlich das Gleiche denkt. Der Säbelzahntiger würde seinerseits, wenn wir weggelaufen oder den angreifen, uns auch nicht gerade als besonders positiv empfinden. Aber wir denken natürlich aus unserer Warte in die andere Richtung. Und mit diesem Säbelzahntiger zusammenhängt natürlich auch der Wunsch des Menschen, des Strebens nach Heldentum, dass jede Gesellschaft natürlich auch Helden brauchte. Also einerseits waren die wegrennen konnten, unter Umständen im Vorteil, weil sie einfach überlebt haben. Aber die dann den Säbelzahntiger noch getötet haben, sich ihm gestellt haben, hatten natürlich nochmal eine besondere, herausragende Funktion und wurden mit mehr Ressourcen bedacht. So dass es also auch durchaus von Vorteil war, das Heldentum anzustreben. Und diese Gedanken finden wir ja auch quer durch die gesamte Geschichte der Literatur, von der Ilias über die mittelalterlichen Ritterromane bis hin zum gesamten Hollywood-Spektrum, was wir jetzt haben. Bei den Gedanken kam mir stirbt langsam in den Sinn, Herr der Ringe, Star Wars, das ist immer wieder die gleiche Geschichte. Und wir hinterfragen komischerweise bei all diesen Stoffen nie, warum wir eigentlich so gerne einsortieren. Also wir sortieren immer automatisch, wenn wir vor der Leinwand sind. Ich weiß nicht, wer hat Herr der Ringe ist ja hinreichend bekannt, hat es jeder gesehen? Hat jeder so die Vorstellung, warum mögen wir bei Herr der Ringe die Orks nicht? Warum sind die eigentlich böse?
Umweltverschmutzung.
Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung?
Ja, die machen doch den Planeten kaputt.
Okay.
Die
wollen nicht, dass ich den Ring ins Feuer schmeiße.
Okay. Aber es wird, wenn wir diesen Gedanken mal vorziehen, wenn ich mich versuche, in einen Ork reinzuversetzen, könnte ich genauso sozusagen im Auenland der Böse sein. Es sind ja immer wieder wechselseitige Probleme. Und trotzdem schaffen wir es immer, auch in literarischen Stoffen klar in eine Richtung gebracht zu werden. All unsere Menschlichkeit wird ja auch durchaus auf der Kinoleinwand ad acta gelegt. Ich habe dann nochmal so an Tarantino gedacht und Kill Bill. Ich weiß nicht, ob jeder den Film Kill Bill kennt. Auch eine da hat man auch diesen Mechanismus, da ist plötzlich eine Frau, die in einer Art und Weise mordet und den Menschen mit den Schwertern ihren Kopf abschlägt. Das ist nur so ein eigentlich theoretisch gruseln müsste, aber der Kinobesucher steht da und freut sich, weil er hat eine klare, ja, es ist schon, Tarantino hat schon so eine Ästhetik des Tötens auf die Leinwand gebracht, wo die, sage ich mal, die meisten Zuschauer sind begeistert. Wir sind ganz schnell dabei, das Töten als was sehr Positives zu empfinden, nämlich genau dann, wenn wir uns in diesem Gut-Böse-Schema befinden. Könnt ihr bei allen Western oder sonst irgendwas durchgehen oder Geschichten, Büchern aus allen Zeiten. Es geht immer darum, das Narrativ. Wir kriegen eine Geschichte erzählt und wird auf eine Seite gestellt. Wir sind immer die Guten und die Bösen sind zu bekämpfen. Dann plötzlich ist das, was wir als Menschenrechte wahrnehmen, außer Kraft gesetzt. Dann freuen wir uns um jeden, der untergeht, weil er nämlich sozusagen als Feind generiert wird. Das ist auch ein Aspekt des Gruppendaseins. Und das können wir eigentlich in den kreativen Geistern der Literatur sehr schön auch nachvollziehen. Und das wird ja einfach nochmal aufgegriffen. Sie sagen auch nochmal ganz klar eben, dass... Und da kommt man sogar zu einer Abschwächung, was Religion anbelangt, dass man sagt, das machen ja alle Kollektive, egal ob ich einen Nationalismus habe, ob ich eine Ideologie zugrunde lege oder Religion, es ist immer eine Gruppenbildung, die sich das zunutze macht, die ein Narrativ erzählt. Eine Seite ist böse, eine Seite ist gut. Die beiden unterhalten sich dann auch so ein bisschen über Kriege, wie die entstehen und wie Menschen aufeinander auf Schlachtfeldern losgehen, die ja nur gekennzeichnet sind durch ein unterschiedliches Leibchen. Der eine hat ein rotes Leibchen an, der andere hat ein gelbes Leibchen an, deswegen muss er in Rot sterben, weil ich halt gerade gelb bin. Das hatte keinen Sinn, es hatte keinen Hintergrund in dem Sinne, sondern es wird über ein Narrativ erstellt, es wird geschafft, indem man den Mensch quasi mit Furcht impft und ihm die dazugehörige Geschichte erzählt. Und das Einzige, was Religion ihn noch intensiver gemacht hat, ist halt diese Gruppenbildung sehr, sehr heftig zusammenzukriegen. Wenn wir in Vereine gehen, keine Ahnung, jemand geht in eine Partei, dann kann er morgen einsteigen und übermorgen wieder rausgehen. Er kann zur Giordano-Bruno-Stiftung kommen am einen Tag und kann wieder rausgehen. Es gibt manchmal etwas schwächere Bindungen. Dann haben wir sowas wie eine Familie, die sehr stark ist, aber die man auch leichter verlässt. Aber das religiöse System hat es natürlich auch wieder perfektioniert über die ganze frühkindliche Indoktrination, dieses sofort ein Mal am Anfang bei der Geburt zu geben, dann die stetigen Rituale auch genau zu dem Zeitpunkt, bevor der Mensch anfängt, über sich seiner eigenen Freiheit bewusst zu werden, über die eigene Individualität nachzudenken. Kurz bevor das einsetzt, greifen die meisten Religionen ja nochmal zu, machen nochmal ganz klar, wohin er zu gehören hat. Und diese Reflexion wird eigentlich konsequent ausgeschaltet. Man erreicht eine lebenslange Bildung. Und auch das wird bei beiden nochmal diskutiert. Und dann schließt das Ganze eigentlich ab, dass sie halt nochmal darüber sprechen, wie kommen wir jetzt aus dieser ganzen Nummer raus? Also durch dieses Bewusstmachen auf der einen Seite, dass wir es schaffen müssen, uns von diesen Bildern zu lösen, von Himmel, von Sünde, von der Schlechtigkeit des Menschen. Wir landen bei all den Dingen, die Evolution oder Charaktereigenschaften, die evolutionären Humanisten wichtig sind. Eben, wie wir zur Menschlichkeit zurückgeraten. Es ist quasi ein Appell nochmal dahin, bis sie dann jäh aus ihrem Gespräch herausgerissen werden. Und das ist die ganze Geschichte dieses Buchs.
Schön.
Sascha Fieks Buch Abseits von Himmel und Sünde hat 120 Seiten und ist als Hardcover, Paperback und Kindle-Version erhältlich. Die Hardcover-Version kostet 15,99 €, das Paperback 7,99 € und die Kindle-Version 2,99 €.